Das gleiche in Grün Weekly am 27. März 2026. Es ist Freitag, willkommen zu Weekly. Heute vor einem Jahr war so ein bisschen die Geburtsstunde dieses Formats, als Timo und ich festgestellt haben, irgendwie wollen wir auch über andere Dinge reden, statt nur Fragen zu stellen. Und ausgelöst war das durch Timos Besuch bei der Logimat. Da haben wir dann eine extra Folge für gemacht, aber so richtig reingepasst hat es nicht. Darum haben wir das jetzt, diese Ausflüge, institutionalisiert. Und ein Jahr später ist nun wieder Logimat. Und lieber Timo, ich habe ein Foto von Carola gesehen, da bist du drauf. Du bist also wirklich in Stuttgart. Was gibt's zu berichten?
Ja, ich war auf der Logimat und du hast das richtig gesehen. Und das, was Carola auch dazu geschrieben hat, beschreibt es eigentlich auch ganz gut, was auch irgendwie mein Fazit von der Logimat ist. Es ist und bleibt ein Klassentreffen. Es ist eine Verkaufsmesse. Hier sind ganz, ganz, ganz viele Leute aus der Intralogistik. Man kennt sich, man schnackt, man redet. Ja, and that's it. Was kann ich denn zu Nachhaltigkeit und Logistik sagen? Ja, so gut wie gar nichts. Im Grunde genommen kannst du eigentlich meinen Kommentar von letztes Jahr nochmal abspielen, weil es hat sich definitiv nichts geändert. Nachhaltigkeit findet hier in den Hallen nicht statt. Auf der einen Seite natürlich nicht auf den Werbebannern. Ne? Das Thema Greenwashing an der Stelle ist definitiv vorbei, was auch was sehr Gutes hat, auch sehr gut ist. Auf der anderen Seite gibt es hier aber ganz wenige Beispiele und Geschichten, die in irgendeiner Art und Weise beworben werden, die etwas mit Nachhaltigkeit und Logistik zu tun haben. Das heißt, man muss wirklich wie ein Trüffelschwein hier durch die Gegend laufen und gucken, ob man hier irgendetwas findet. Ich habe natürlich irgendetwas gefunden und habe auch ein paar Stunden mitgebracht. Nichtsdestotrotz bleibt mein Fazit eigentlich genauso wie im letzten Jahr. Hier findet eben Nachhaltigkeit nicht wirklich statt. Wenn man sich so mit den Automatisierern unterhält oder auch den Softwareunternehmen, aber in speziell den Automatisierern, dann fällt oft auf, dass die weiterhin an ihren Effizienzen irgendwie arbeiten. Und wenn man da so ein bisschen immer noch so nachbohrt, was sie für Effizienzen halt geschafft haben, Kostenreduktion, Energiereduktion, dann fällt in den Diskussionen halt relativ häufig auf, dass Nachhaltigkeit dort eben gar kein Thema spielt, sondern das ist halt der Kostendruck, der da irgendwie entsteht. Und die weiterführende Frage ist doch eigentlich, ja gut, wenn ihr doch irgendetwas reduziert habt, dann wüsstet ihr doch eigentlich auch, dass ihr am Ende des Tages CO2 reduzieren konntet. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Die meisten analysieren das aber einfach nicht. Und ein weiterer Zusatz, weil ich es gerade vergessen habe zu erwähnen. Natürlich gibt es hier auch, wie im letzten Jahr, eine Halle, da findet Nachhaltigkeit sehr intensiv statt. Und das ist und bleibt die Verpackungshalle. Dort wird es auf der einen Seite, wird Nachhaltigkeit dort weiterhin beworben und auf der anderen Seite, deswegen habe ich auch ein paar Stimmen aus der Halle mitgebracht, das ist ganz interessant, geht es weiter bei der Verpackung, nicht nur um die Materialien, das ist der eine Punkt, aber eben aber auch um Prozesse abzubilden durch Automatisierung und dergleichen, um weiterhin Luft in den Paketen, die in der Logistik halt versendet werden, zu minimieren. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wie ich finde, der sehr häufig genannt wird, auch nicht nur in der Verpackungshalle, sondern auch generell, wenn man sich mit Menschen unterhält, die jetzt Automatisierung beispielsweise einkaufen wollen, mehr und mehr Bewusstsein darüber, wie viel eigentlich Luft wir von A nach B versenden und was das eigentlich für einen Impact hat, nicht nur auf die Nachhaltigkeit, sondern eben auch auf die Kosten. Ich glaube, dieses Bewusstsein, so zumindest meine Wahrnehmung, kommt mehr und mehr.
Ja, so war jetzt so erwartbar. Ich habe mir tatsächlich für die Vorbereitung die Folge vom letzten Mal nochmal angehört und der Sound war sehr ähnlich. Vielleicht mit dem Unterschied, dass du da im Studio saßt und nicht noch in der Halle. Aber ich bin mir sicher, und du hast mir ja zwischendurch schon ein paar Beispiele geschickt, da gab es was zu finden. Erzähl doch mal, was vielleicht die Anbieter waren, die dir aufgefallen sind, mit denen du gesprochen hast und du gedacht hast, okay, das ist vielleicht interessant.
Ja genau, ein Trüffelschwein habe ich gefunden, beziehungsweise mehrere. Eins davon wollen wir uns jetzt mal anhören, das ist das Unternehmen Greenflash. Das ist ein Unternehmen, was ein intelligentes Energiesystem halt irgendwie liefert und seit 2 Jahren auch in der Logistik mittlerweile Fuß fasst. Aber bevor ich zu viel erzähle, lass uns doch einfach mal hören, was der Ricardo zu erzählen hat.
Hi, ich bin Ricardo Melon-Martinez. Ich arbeite bei uns bei GreenFlash im Bereich Vertrieb, beim Business Development. Wir sorgen dafür, dass wir den niedrigsten Strompreis für die Industrie hinbekommen. Das machen wir aus einer, ich nenne es mal, dreiteiligen Lösung. Das heißt, wir fangen an einmal im Bereich der lokalen Hardware. Das heißt, wir reden über beispielsweise Industriespeicher, wir reden über Erzeugungsanlagen, wir reden aber auch über den Bereich zum Beispiel Ladeinfrastruktur oder Einbettung von jetzt nicht nur Strom als Energieträger, sondern auch Wärme. Und das verbinden wir dann erstmal im ersten Schritt alles lokal beieinander. Der zweite Schritt ist dann bei uns, dass wir eine intelligente Lösung einbringen, zwar ein intelligentes EMS. Das basiert darauf, dass wir bestimmte Prognosefähigkeiten dazu nutzen, sehr stark den Verbrauch und die Erzeugung, wie auch Flexibilität des Standortes selber, vorauszusehen und das Ganze miteinander abzustimmen. Und im dritten Schritt, das machen wir jetzt ab diesem Jahr, das ist jetzt ganz frisch, machen wir eine sogenannte Reststrombelieferung. Das heißt, wir sind ab jetzt Energieversorger. Das heißt, alles, was der Kunde nicht vor Ort direkt schon erzeugt hat oder abgespeichert hat oder wie auch immer, das geben wir ihm über den Spotmarkt noch zu einem optimierten Preis. Daraus der Vorteil ist tatsächlich, wir wissen ja schon, was der Kunde verbrauchen wird und wie der Kunde tickt, weil wir ja das ganze System aufgebaut haben. Dementsprechend können wir natürlich mit unglaublich starken, ja, risikofreien Prognosen mit reingehen und das wird natürlich für den Kunden wirtschaftlich gesehen ein absoluter Vorteil sein. Dementsprechend seit 2 Jahren sind wir jetzt bei uns, sind wir jetzt in der Logistik etabliert. Das skaliert bzw. schießt natürlich auch von dem Interesse her immer weiter hoch. Man könnte quasi sagen, jetzt ist die Logistik an dem Punkt, dass sie sieht, dass die E-Mobilität auch wirtschaftlich gesehen ein unglaublich starker Faktor ist. Und jetzt muss natürlich die Logistik umstellen und sagen, okay, wir rechnen jetzt nicht mehr mit Benzin oder beziehungsweise wir rechnen nicht mehr mit Diesel in den LKWs. Das ist nicht mehr unsere Währung, unser Rohstoff, sondern wir steigen jetzt von den Dieseltankstellen bei uns vor Ort auf Depotladen plötzlich um. Und das ist natürlich ein riesiger Umbruch selber in der Branche. Also tendenziell ist es natürlich so, dass unsere, ich nenne es mal Bestandskunden oder die Leute, mit denen wir bereits vielen Gesprächen sind, die haben natürlich viel Aufmerksamkeit auf uns drauf, weil die aber auch natürlich irgendwo dieses System, was ich zuvor schon mal erklärt habe, bereits verstanden haben. Unsere Wahrnehmung ist natürlich gerade auch durch den Namen GreenFlash sehr natürlich Richtung Nachhaltigkeit getrieben, was halt auch öfters mal zu der Fehlannahme tritt, dass wir halt nur im ökologischen Sinne nachhaltig sind. Unser Hauptaugenmerk ist natürlich die Säule der Wirtschaftlichkeit primär, weil das natürlich das ist, was viele Unternehmen nun mal am meisten bewegt, muss man ganz klar sagen. Und die Nachhaltigkeit ist das, was ganz nebenbei dadurch natürlich eine low-hanging fruit ist, die Unternehmen extrem unterstützen kann. Dementsprechend ist es bei uns so, wenn wir angesprochen werden, ist meistens aus Interesse, okay, was genau macht ihr überhaupt? In welchem Sinne agiert ihr hier? Nach der Erklärung sind die meisten eher etwas überrascht, sind aber sehr interessiert. Trotzdem muss ich sagen, vom reinen Gefühl her ist das Publikum, was bisher zumindest Tag 2 oder Anfang Tag 2 hergekommen ist, nicht primär an aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen jetzt gezielt auf die Messe zugegangen, sondern ich glaube, hier sind eher die Prozess- oder Effizienzthemen sehr viel angefragt worden.
Ein weiteres Trüffelschwein, wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel und ich habe es auch schon in meinem Fazit angeteasert. Ich kombiniere mal beide Stimmen jetzt. Das ist auf der einen Seite Ludwig Meister, das Unternehmen Ludwig Meister. Ich habe mit dem Florian gesprochen. Die hatten nämlich vor 2-3 Jahren ein Projekt gestartet, um eben Luft aus ihren Verpackungen halt rauszubekommen mit einer Automatisierungstechnologie. Davon soll er gleich mal berichten. Und überdies war ich dann bei einem alten Bekannten, nämlich bei einem guten alten Peter Kultmann von PackSize, weil die auch eine Maschine haben. Es geht um Right-Size Packaging oder in dem Fall jetzt bei PackSize um Packaging on Demand. Die haben eine neue Maschine released und da wollen wir uns auch nochmal anhören, was wie deren Seite ist. Also wir hören uns jetzt einmal die Anwenderseite an und zusätzlich hören wir uns dann auch noch den Peter an, soll heißen, die Anbieterseite.
Ich bin der Florian Ostendab. Ich darf seit einigen Jahren bei Ludwig Meister den Bereich Supply Chain leiten. Der beinhaltet bei uns den Einkauf, die Logistik und alle Werkstatttätigkeiten. bei unserer letzten Logistikerweiterung haben wir darüber nachgedacht, was wir am Prozess ändern könnten und hatten eigentlich ein paar Themen da im Kopf. Das eine war ergonomisch, wollten wir die Mitarbeiter ein Stück weit entlasten. Wir wollten natürlich auch Ressourcen einsparen, aber auch an Geschwindigkeit dazu gewinnen im gesamten Pick-and-Pack-Prozess, den wir da dann auch umgestellt haben. Und dabei haben wir darüber nachgedacht, ob wir in Richtung Right-Size-Packaging gehen. Und da gibt es ja zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist Box-First, das andere ist Box-Last. Also bei dem einen hat man den Box-Aufsteller vorher und reduziert danach. Und bei dem anderen wird die Box am Schluss um die Produkte gebildet. Und wir haben uns dann für das Box-First-Thema entschieden, aus bestimmten Gründen, die bei uns einfach den Ausschlag dann auch gegeben haben oder vorteilhaft waren gegenüber der anderen Variante. Wir haben 2021 gestartet. Wir haben einige Wochen Recherche betrieben. Das kam gestern bei dem Vortrag einigen zu lange vor, aber jetzt bin ich auf deine Frage eingegangen. Es war so, dass wir uns einige Maschinen angeschaut haben. Für uns war wichtig, da wir sind ein kleines Familienunternehmen, der Prozess muss einfach laufen. Wir brauchen einen stabilen Prozess hier. Und wir wollten was haben, was einfach funktioniert, was bei uns auch in die Fördertechnik integrierbar ist. Und dann haben wir das vor Ort beim Hersteller testen lassen mit unserer Kartonagenstärke. Da war gleich ein erster Aha-Effekt, dass wir unsere Standardkartonagen deutlich in der Stärke reduzieren konnten, von einer BC auf eine B-Welle. Und dann haben wir das mit unseren Kartonagen getestet, haben Falltests gemacht, haben festgestellt, die Versandqualität wird auch noch deutlich besser. Das heißt, durch diese überlappten Ecken, die der Kartondeckel, der da aufgebracht wird, mit sich bringt, konnten wir, wenn wir auf die Ecke gefallen sind, deutlich stabilere Sendungen da an unsere Kunden verschicken. Und nach ungefähr 2 Wochen Integration dann bei uns vor Ort, also insgesamt waren wir so 40 bis 50 Wochen im Projekt, aber es lag, weil wir sehr viele Vor-Ort-Besuche getätigt haben. Und die richtige Installation bei uns vor Ort waren 2 Wochen, dann war das integriert und lief. Man musste noch ein bisschen was an den Pneumatikdüsen und ein bisschen was an der Leimeinstellung ändern, aber ansonsten war das ein sehr stabiles Projekt. Wir haben bei uns festgestellt, nach einiger Zeit, also das Erste, was uns aufgefallen ist, dass unser Kartonagen- und Papierlieferant nachgefragt hat, was eigentlich los ist, weil wir deutlich weniger Füllmaterial bestellt haben. Das heißt, wir haben eigentlich im ersten Jahr knapp 80% weniger Füllmaterial gebraucht, einfach weil wir durch diese Volumenreduktion der Maschine hier nicht mehr so gut ausfüllen müssen, also keine Hohlräume mehr füllen müssen. Gleichzeitig ist es so, dass durch das Verdichten des Kartons oder das Umfalzen und Umfalten wir dort auch das Produkt trotzdem geschützt haben. Und wir haben ungefähr eine Rate von knapp 2/3, was am Schluss noch übrig bleibt oder was wir insgesamt das Paket reduzieren. Das heißt, fast 67% werden durchschnittlich reduziert. Da sieht man mal, was wir vorher an Größen und Volumen verschickt haben. Ganz deutlich macht sich das, wenn wir in der Logistik schauen, da wo früher halt einfach einige Palettenplätze standen, steht halt heute nur noch ein Viertel oder ein Drittel von den Plätzen belegt, die quasi mit Kartonagen befüllt werden. Und was auch noch aufgefallen ist, ich glaube, das war es eigentlich an den wichtigen Kennzahlen. Die Amortisationszeit, dies war für uns auch sehr überraschend. Wir hatten ungefähr mit 2, 2,5 Jahren gerechnet und aufgrund da doch dieser immensen Einsparungen beim Material, bei dem Füllmaterial und bei der Geschwindigkeit, wir sind fast 40% schneller geworden, weil wir keine Kartonagen mehr aufstellen mussten. Wir mussten die nicht mehr mit der Hand verkleben. Wir haben keine Klebebänder mehr, auch relativ teuer. Sind wir insgesamt bei 1,2 Jahren gelandet und ich glaube, das ist für so ein Projekt wirklich herausragend. Und das Schönste war eigentlich, dass einer unserer Mitarbeiter danach zu uns gekommen ist und sich herzlich bedankt hat, weil sein Handgelenk einfach abends nicht mehr wehtut. Weil wenn man einfach mal am Tag 150, 200 Kartonagen aufstellt mit der Hand verklebt, das darf man nicht unterschätzen, was da den Mitarbeitern ja auch zum Teil zugemutet wird. Wir haben uns ausrechnen wollen, was eigentlich auch hier an CO2 eingespart wurde in dem Projekt. Und da gab es mehrere Faktoren. Zum einen hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben die Stärke reduziert, dadurch hat sich das Gewicht reduziert. Wir reduzieren das Volumen, da ergibt sich eine CO2-Einsparung. Wir haben das Füllmaterial, was zum Großteil wegfällt, das Klebeband und damit ein Teil auch von der Recyclingfähigkeit von der Gesamtsendung, weil man einfach dann das ja eigentlich auch getrennt entsorgen muss. Es gibt zwar eine Grenze, ich weiß, bis zu der man entsorgen darf, aber trotzdem war das für uns vorteilhaft. Und bei der insgesamten Berechnung kommen wir auf mehrere tausend Bäume, die wir da quasi die CO2-Absorption eingespart haben. Ich glaube, waren es ungefähr 40 Tonnen oder sowas, was wir da jetzt im Jahr einsparen. Und das hat uns dann doch auch überrascht, weil es ja auch gar nicht so eine kleine Zahl ist. Eigentlich ist es so, dass mittags jetzt mit einem kleineren Fahrzeug bei uns abgeholt werden kann. Das heißt, man könnte da den Verkehr auch reduzieren, weil einfach nicht mehr so ein großer LKW-Verkehr stattfinden muss. Und was auch nicht ist, dass mittlerweile mittlerweile, wir hatten früher die Situation, dass manchmal jemand mit Anhänger kommen musste am Abend. Das mittlerweile passt alles, was wir haben, in einen ganz normalen Transporter. Also etwas Verkehr kann man reduzieren. Wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen. Ich denke mal, bei großen Firmen ist es deutlich besser sichtbar, wie sich da dann der Verkehr auch reduzieren lässt, wenn man einfach das Volumen da auch reduzieren kann.
Aber das hört sich doch für mich nach einem richtig coolen Beispiel an. Also gut, dass es dann offensichtlich dieses Vortragsformat gibt, wo man so ein bisschen hinter Claims gucken kann und echte Ergebnisse präsentiert kriegt. 80% weniger Füllmaterial und 67% weniger Volumen. Das ist doch krass. So, jetzt hast du eben von der Anbieterseite noch gesprochen. Spiel mal ab.
Ja, Peter Kultmann von der Firma Packsize. Bin im Team für Commercial Partners. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um alles rund um unsere Maschinen, dass wir für den Kunden eine komplette Lösung anbieten können. Ja, wir haben hier auf der Logimat unsere X6-Maschine stehen. Das ist eigentlich eine ganz variable Plattform, die wir in diesem Jahr neu auf den Markt gebracht haben. Es ist auch eine rotative Stanztechnologie. Und das Ziel ist nach wie vor, maßgenaue Boxen herzustellen, aber mit dieser Maschine eben auch nochmal in einer sehr viel höheren Geschwindigkeit als bisher. Ja, was wir natürlich versuchen, ist, die Box dem Inhalt des Pakets anzupassen. Das heißt, Freiraum, Leervolumen möglichst zu minimieren. Und damit verbunden kommt natürlich auch eine Materialeinsparung. Die Box ist auf das Minimum reduziert. Damit verbrauche ich weniger Material. Mit weniger Material, weniger Volumen habe ich natürlich auch weniger Transporte. Ich erhöhe das Transportvolumen deutlich. Und wir sehen das immer wieder, dass wir gegenüber Standardschachteln, die die Kunden auch einsetzen, ja, 40% Volumen reduzieren können. Materialeinsparung ist nicht ganz so hoch, das liegt dann ungefähr bei 20%. Aber das sind Werte, die wir deutlich erreichen können. Ja, und was wir dann darüber hinaus noch machen können, ist über die Materialien nachzudenken, dünnere Wellpappe einzusetzen und das Materialeinsatz zu optimieren. Insgesamt damit die Nachhaltigkeit der Verpackung deutlich zu erhöhen. Ja, also wir versuchen schon, den Material dem Kunden mit anzubieten und auch mit dem Kunden festzulegen, welche Materialien er nimmt. Also es ist ja wirklich dann abhängig von den Produkten, von den Beanspruchungen im Transport, welche Materialqualität er braucht. Und das möchten wir natürlich dann optimieren und minimieren im Sinne der PPWA. In der Regel setzen wir oder eigentlich immer Wellpappe ein und wir versuchen dann die Wellpappstärke zu optimieren, aber auch die Papierzusammensetzung. Also gerade hier in Europa ist es wirklich schon so, dass die Kunden sehr intensiv nach sogenannten Testlinern fragen, Materialien mit einem sehr hohen Recyclinganteil, und damit erfüllt man eigentlich auch weitgehend die Ziele der Verpackung, der Gesetzgebung. Ja.
So, für alle, die da jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ich habe gerade mal geschaut, das war Folge 13 mit Peter, also schon eine ganze Weile her, findet ihr aber noch und ist sicher immer noch interessant, da mal reinzutauchen. So, das ist jetzt da Intralogistik, du hattest mir versprochen, es gäbe auch was, was zumindest in den Transportbereich greift, nämlich die Frage, wie kriege ich meine E-Lkw eigentlich geladen? Wen hast du denn da gefunden?
Hi, ich bin Joscha, Geschäftsführer von DepoCharge, und mit DepoCharge bauen wir den ersten europaweiten Marktplatz für das geteilte Laden von Elektro-Lkw an Logistikstandorten auf. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie ein Airbnb, nur nicht für das Vermieten von Wohnungen, sondern für das Teilen von Ladeinfrastruktur. Man kann sich das Problem wie folgt vorstellen. Logistikunternehmen, die sich ihre ersten Elektro-LKWs angeschafft haben, haben oft auch hohe Summen in Ladeinfrastruktur investiert, um die Fahrzeuge am Standort über Nacht zu laden. Wenn die Fahrzeuge jetzt tagsüber unterwegs sind, sitzt die Ladeinfrastruktur komplett ungenutzt auf dem Hof und hat sozusagen gebundenes Kapital. Auf der anderen Seite haben wir Speditionen, die gar nicht die Möglichkeit haben, am eigenen Standort zu laden, weil sie Infrastruktur wegen fehlendem Netzanschluss nicht aufbauen können oder Routen fahren, wo sie auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Das öffentliche Laden ist für LKWs aber noch recht beschwerlich, es ist oft teuer, ist auch oft nicht LKW-tauglich, und genau hier setzen wir an. Auf der einen Seite gibt es also ungenutzte Infrastruktur und auf der anderen Seite einen Bedarf. Und dafür haben wir eine Lösung geschaffen. Mit DepoCharge bieten wir einen Marktplatz, der nun beide Seiten zusammenbringt, mit einem klaren Win-Win für beide Seiten. Logistiker können in der Rolle als Depotbetreiber, also ihren Standort für Dritte, öffnen und dabei selber festlegen, wer bei ihnen auf den Hof kommt und auch zu welchen Zeiten dort und zu welchen Preisen dort geladen werden kann. Das bedeutet, ich kann selber einstellen, ob das nur meine Subunternehmer sind, ob das befreundete Speditionen sind oder ob das eben auch unbekannte Dritte sind. Und wir übernehmen dann die vollautomatisierte Abrechnung und machen es darüber möglich, mit einem Ladepunkt schnell bis zu 50.000 Euro pro Jahr zu verdienen. Auf der anderen Seite bekommen Speditionen Zugang zu LKW-tauglicher Ladeinfrastruktur, die eben zu Preisen angeboten wird, die oft 30-50% günstiger sind als öffentliche Ladesäulen. Wir händigen RFID-Karten aus, arbeiten aber auch beispielsweise mit dem E-Trucker zusammen oder mit anderen Kooperationspartnern, um entsprechend diese Chips zu befähigen und übernehmen eben am Ende des Monats die konsolidierte Abrechnung. Unser System ist also so eine Art Aggregationslayer. Wir können mit verschiedenster Hardware und verschiedensten Systemen dort interagieren, sind also komplett offen, was unsere Schnittstellen angeht, und bieten das alles auf einer Plattform ab und machen am Schluss eben, wie gesagt, das Financial Clearing. Was ganz spannend ist, glaube ich, ist, dass wir vom Geschäftsmodell her das ein bisschen anders haben als so die klassischen Tank- und Ladekartenanbieter. Das heißt, wir kaufen nicht Strom ein und verkaufen den, sondern wir bieten es wirklich unseren Kunden die Möglichkeit, miteinander diese Preisvereinbarung zu vereinbaren, und wir wickeln es dann eben technologisch und finanziell ab. Wir haben das Produkt im Januar gelauncht und bereits knapp 50 Kunden bei uns auf der Plattform, darunter auch namhafte Unternehmen wie die DPD oder Schweizer Post. Renault und Volvo bewerben unser Produkt bereits und empfehlen es ihren Kunden als eben eine Möglichkeit, günstig zu laden. Wir haben auch erste Kunden darüber schon gewonnen. Wir haben, was uns auch super freut, jetzt kürzlich einen der größten europäischen Transportverbände gewonnen. Die wollen für ihre 4.000 Mitglieder eben so eine Lösung im White-Label-Format bereitstellen, und genau das liefern wir jetzt. Ja, vielleicht nochmal genau einen kleinen Exkurs zu dem Thema Preisgestaltung. Also was wir in den Gesprächen mit den Logistikern eben gesehen haben, ist, dass, sagen wir mal, so die Schmerzgrenze für ein Logistikunternehmen liegt bei 40 Cent netto. Wenn der Preis höher ist, wird das nicht mehr wirtschaftlich im Vergleich jetzt zu einem Dieselfahrzeug. Und was wir eben sehen, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, ist, dass diese Preisspanne bei uns auf der Plattform sich so zwischen 30 und 40 Cent einpendelt. Und dann haben wir einen klaren Win-Win für beide Seiten. Das heißt, der Spediteur lädt eben für unter 40 Cent, und das ist meistens günstiger als an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Und der Standortbetreiber, wenn er seinen Strom für 30 bis 40 Cent verkauft, macht eben einen hohen Deckungsbeitrag, insbesondere wenn er den Strom auch noch selber produziert und den dann anstelle von 7,5 Cent ins Strom einzuspeisen für 30 Cent verkaufen kann. Und das ist so die Spanne, die wir sehen, wo wirklich für beide Seiten das ein attraktiver Case wird und wo auf beiden Seiten dann eben unsere Unternehmen von profitieren.
Ja, sehr gut. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Vielen Dank fürs Raussuchen und Mitbringen. Sehr relevant aus meiner Sicht, sehr nah an Transport. Willst du mir damit sagen, ich muss nächstes Jahr tatsächlich nach Stuttgart fahren?
Ja, Moritz, was soll ich sagen? Ich würde dich liebend gerne mit auf die Logimat nehmen. Liebend gerne würde ich dich mal hier rumführen und dich dabei filmen. Eigentlich sollte man das einmal im Leben gesehen haben, aber wenn es jetzt wirklich um unsere Themen geht, die wir halt platzieren wollen, dann würde ich dir davon abraten, mal die Logimat zu besuchen. Es ist nicht wirklich inspirierend, wenn es um Nachhaltigkeit geht, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Man muss wirklich zwischen den Zeilen gucken, nach guten Geschichten forschen, wie ein Trüffelschwein, du sagtest das gerade schon, Gespräche führen, gucken, wo sind denn eigentlich die interessanten Leute, die interessanten Projekte? Die sind nicht angeschlagen hier und die springen ja auch nicht ins Auge, ganz im Gegenteil. Es ist und bleibt einfach eine Verkaufsmesse. Es ist wunderschön zum Netzwerken, alte Bekannte treffen, mit denen reden, und vielleicht auch neue Innovationen denken. Insofern, ich werde höchstwahrscheinlich bei diesem Klassentreffen, Carola hat es ja wunderbar beschrieben, auch im nächsten Jahr dabei sein, und werde auch weiter gucken, dass ich halt interessante Partner halt und interessante Themen finde, die wir dann halt bei uns mal einen Raum geben werden. Aber ob ich dir empfehlen wollen würde, hier mal aufzuschlagen, na, ist eine Erfahrung wert, aber naja. Kannst ja dein eigenes Urteil jetzt darüber bilden.
Ja, so weit, so eindeutig wohl, wa? Dann schließen wir mal für heute Timos Schatzsuche auf der Logimat. Danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.